Wurde ich das Aufzeichnung nicht angeschaltet habe? Na gut, schön, dass Sie da sind. Dann gucken wir die Beleuchtung, da machen wir auch noch was. Oder? Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Gut. Ich weiß nicht, ob es heller geworden ist. Ich habe noch ein paar Knöpfe gedrückt. Ist ja eh so heiß, ist vielleicht besser, dass es nicht so hell ist. Gut. Fragen zur Turingmaschine? Dann gucken wir uns mal genauer an, was diese Sachen bedeuten. Also, hier steht nochmal das ausgext, was ich eben schon gesagt habe. Wenn Sie in die Maschine im Zustand Q befindet und einen auf dem Band einen Buchstaben A liest und eben dann als Ergebnis Q-B und D bekommt, dann gehen wir im nächsten Schritt in den Zustand Q- über, überschreiben das A mit einem B, was aber natürlich A kann auch gleich B sein, und dann bewegen wir den Schreibe- oder Lesekopf nach rechts oder links oder auch gar nicht, je nachdem, was der Buchstabe anzeigt. Und genau wie bei den Push-Down-Automaten erklären wir jetzt auch formal, wie jetzt diese Maschine sich verhält, indem wir von Konfigurationen reden. Das ist einfach wieder so eine Momentaufnahme der Maschine. Und diese Konfigurationen bei der Turing-Maschine sind solche Triple hier. Und zwar muss ich ja das Band charakterisieren und den Zustand, den internen endlichen Zustand der Maschine. Und ich muss die Kopfposition charakterisieren. Und das mit der Kopfposition, das mache ich, indem ich das Band einfach aufspalte in zwei Teile. Das, was links von dem Kopf steht und das, was unter dem Kopf und rechts vom Kopf steht. Und das ist genau das, was diese Konfiguration jetzt ausmacht. Alpha und Beta in der Konfiguration, das sind gerade die beiden Teile des Bandes. Und per Verabredung steht der Kopf auf dem ersten Zeichen des rechten Teiles Betas. Und der Bandinhalt ist eben dieser idealisierte Bandinhalt, der sich einfach durch die Zusammensetzung von dem Alpha und Beta ergibt. Und konzeptuell sind dann noch unendlich viele Leerzeichen links und rechts. Das heißt aber nicht, dass die praktisch da sein müssen. Praktisch ist es immer nur eine endliche Konfiguration und diese unendlichen Leerzeichen noch, das ist nur eine mathematische Abstraktion und brauchen wir auch nicht. Dann ist Q der Zustand und eben der Kopf steht auf dem ersten Zeichen von Beta-Leerzeichen und hier macht Sinn, das Leerzeichen noch mit dahinter zu schreiben, denn Beta könnte leer sein. Und wenn ich dann sage, das erste Zeichen von dem leeren String, dann wäre das nicht wohl definiert. Aber wenn ich sage, das erste Zeichen von leeres String gefolgt von Leerzeichen, dann ist das im schlimmsten Fall dann ist das genau das Leerzeichen. Das heißt, hier ist es wirklich sinnvoll, dieses Leerzeichen explizit zu machen. Bei dem Bandinhalt ist es mehr so eine konzeptuelle Vorstellung. Fragen zur Konfiguration? Gut. Startkonfiguration, da steht eben der Lese- und Schreibkopf am Anfang der Eingabe, und zwar am linken Ende der Eingabe. Das heißt, der linke Teil des Bandes ist einfach die leere Sequenz von Bandinhalten. Dann bin ich in meinem Startzustand Q0 und der rechte Teil, wo eben auf dem ersten Zeichen der Kopf steht, das ist meine gesamte Eingabe. Und jetzt kann man wieder die Berechnung der Turing-Maschine ganz formal als eine Relation auf diesen Konfigurationstrippeln beschreiben. Und das ist eben diese Relation, die wir hier definieren, die für eine deterministische Maschine eben deterministisch ist. Da haben Sie von einer Konfiguration kommen Sie maximal in eine neue, sonst könnte es mehrere neue geben. Und wir gucken uns also hier nur die deterministische Variante an. Und zwar, wenn ich diese Situation habe, dass ich eben in irgendeinem Zustand Q bin und lese gerade das erste Zeichen von Beta. Das ist Beta ist, also hier ist die Konfiguration, mit der wir starten. Und Q ist gerade der Zustand der Konfiguration. Das Alpha interessiert jetzt beim Übergang nicht, aber natürlich das erste Zeichen von Beta, das ist das, wo der Kopf drauf zeigt, das interessiert. Und wenn ich da jetzt Q-C und Delta bekomme, C und D bekomme als Übergang, dann wird Folgendes passieren. Nehmen wir erstmal, dass die Richtung N ist, das heißt, der Kopf bleibt stehen, dann bedeutet das die neue Konfiguration, das Alpha ist das gleiche, wir gehen natürlich in den Zustand Q' und auf dem bis jetzt auf dem rechten Teil des Bandes, da steht eben jetzt nicht mehr das Beta, sondern dieses neue Zeichen C, was wir schreiben, das kommt hier rein und dann der Rest von Beta, das heißt alles ohne das erste Zeichen von Beta. Wenn Sie nach rechts gehen, was bedeutet das? Das bedeutet eben, dass jetzt das erste Zeichen, was Sie von dem rechten Teil gelesen und verändert haben, das wandert dann in den linken Teil rüber, weil Sie Ihren Kopf nach rechts bewegt haben. Und das ist genau, was hier passiert, dass jetzt eben dieses neu geschriebene Zeichen C, dass das jetzt rüberwandert auf den linken Teil, ganz ans rechte Ende vom linken Teil. Sie gehen natürlich weiterhin in den Zustand Q' und jetzt steht auf dem rechten Teil nur noch den Rest von Beta, weil Sie eben den Kopf eins weiter bewegt haben. Und Sie könnten aber auch den Kopf nach links bewegen. Das wäre die dritte Möglichkeit. Dann passiert Folgendes. Sie gehen wieder in den Zustand Q'. Das haben alle drei gemeinsam. Und jetzt bewegen Sie den Kopf nach links, das heißt also, das erste Zeichen, was links stand, wandert jetzt in den rechten Teil Ihrer Konfiguration rüber. Das ist genau da, warum Ihre Konfiguration jetzt mit Last Alpha startet. Dann kommt das C-Zeichen, was Sie gerade draufschreiben, und dann wieder der Rest von Beta. Und auf der linken Seite bleibt nur noch But Last, das ist eben alles ohne das letzte Zeichen übrig. Sie haben also auf das letzte Zeichen von der linken Seite abgeschnitten und das ist auf die rechte Seite gewandert. Und diese Funktionen, die ich hier benutzt habe, First und Rest und Last und But Last, die sind fast trivial, nur wir wissen ja nie genau, ob diese Sequenzen nicht vielleicht leer sind. Wir beginnen ja insbesondere mit einer Konfiguration, wo der linke Teil leer ist und dann die Eingabe steht auf dem rechten Teil und die Eingabe könnte auch leer sein. Und deswegen sind hier sind erstmal die trivialen Fälle, das sind die hier, die übliche Interpretation von First und Last und But Last sind, dass sie eben gerade, wenn sie einen String haben, der mit einem Zeichen beginnt mit dem Zeichen A und dann mit dem Wort W weitergeht, dass das First davon ist eben das A und das Rest davon ist das W und für selbe für Last und But Last. Aber was passiert, wenn Sie, und das ist jetzt noch der spezielle Teil für die Turing-Maschinen, wenn Sie jetzt einen leeren String haben, dann steht der leere String ist ja nichts anderes als eine endliche Repräsentation des konzeptuellen unendlichen Strings von Leerzeichen und das möchte man vermeiden, diesen unendlichen String von Leerzeichen jetzt wirklich da in die Formalisierung reinzutun. Und stattdessen sage ich dann einfach, naja, das erste Zeichen von dem leeren String ist halt ein Leerzeichen und der Rest von dem leeren String ist auch wieder der leere String. Und genau dasselbe, das letzte Zeichen von einem leeren String ist, da der leere String eben für unendlich viele Leerzeichen steht, ist natürlich dann auch wieder ein Leerzeichen. Und wenn wir das abschneiden, dann können wir wieder den leeren String bekommen. Das heißt, es ist einfach eine Methode, um die Konfigurationen wirklich endliche Objekte sein zu lassen, aber trotzdem, wenn sie ans Ende kommen, dass dann automatisch ein Leerzeichen für sie generiert wird, das halt den String um eins verlängert. Und bei einer nicht-deterministischen Turing-Maschine, dann funktioniert das da oben genauso, nur haben sie eben nicht die sagen Sie nicht, dass das Delta genau dieses Triple produziert, sondern dass dieses Triple ein Element ist von der Menge aller möglichen Folgeaktionen von der Maschine. Machen wir ein Beispiel. Das ist jetzt unsere Turing-Maschine. Kann man sich kaum merken, was jetzt die einzelnen die einzelnen Komponenten sind. Aber wenn man nachguckt, dann erinnert man sich, das ist also unsere Zustandsmenge. Achso, ja, was soll die Turing-Maschine machen? Die soll einfach unnäher 1 dazuzählen. Was heißt das? Das heißt eine Codierung, wo jede Zahl aus einer langen Reihe von 1 dann besteht, da einfach noch eine 1 hinzufügen. Und das ist unsere Zustandsmenge Q, die nur aus 2 Zuständen besteht. Das ist unser Eingabealphabet. Wir haben eben nur 1. Und das ist unser Bandalphabet Gamma. Da können eben auch noch Leerzeichen auf dem Band stehen. Dann haben wir die Übergangsfunktion. Der Startzustand ist einfach Q. Das Leerzeichen ist das Leerzeichen. Und es gibt genau einen Endzustand, das F. Und jetzt muss man eben überlegen, wie funktioniert die Maschine. Und per Konvention steht der Kopf am Anfang am linken Ende der Eingabe. Aber wir wollen ja einfach die Eingabe um 1 verlängern. Das heißt, wir müssen einfach da, wo der Kopf steht, den 1 nach links wandern lassen und dort eine 1 hinschreiben. Das müsste eigentlich völlig ausreichend sein. Und dann sind wir am Ende. Und jetzt müssen wir das nur in die Delta-Funktion kodieren. Und dann tut die hoffentlich genau das, was ich eben gesagt habe. Ja, wenn wir eben in diesem Startzustand Q beginnen und lesen als erstes ein Leerzeichen, dann bedeutet das, dass unsere Eingabe völlig leer gewesen ist. Und dann machen wir einfach das Leerzeichen, ersetzen wir durch eine 1 und bewegen den Kopf nicht weiter und gehen in den Finalzustand F. Zweite Möglichkeit, Sie lesen bei der Eingabe schon eine 1, dann wissen wir, dass ein nicht leeres String von 1. Dann müssen wir tatsächlich eine neue 1 schreiben, also nicht einfach ein Leerzeichen durch 1 ersetzen, sondern müssten nach links gehen und da eine 1 schreiben. Und das machen wir aber hier scheinbar anders. Ah ja, die Maschine läuft dann ans rechte Ende und schreibt da die 1 hin. Kann man auch machen. Das heißt, die bleibt weiter in dem Q-Zustand, ersetzt die 1 wieder durch eine 1 und läuft nach rechts. Das heißt, das ist eine Maschine, die so lange ans rechte Ende so lange 1 liest, bis ein Leerzeichen kommt, dann ist sie am rechten Ende des Eingabebands angekommen und dann kann sie dieses eine Leerzeichen durch eine 1 ersetzen. Das heißt, das ist eine Maschine, die eine Schleife macht, wo man eigentlich hätte auch nur am linken Ende die 1 ergänzen können. Gut, haben wir hier auch eine Art gesehen, Schleifen zu machen. Und hier ist ein Beispiellauf. Wir fangen an mit dem Eingabewort 1,1. Die rechte Seite, links ist nichts davon, weil der am Anfang alles im rechten Teil steht. Und dann müssen wir halt mit dem Kopf bis ans rechte Ende von dem 1,1 laufen. Das heißt, nach dem ersten Schritt ist die eine 1 nach links gewandert. Und wir hatten diese Transition ausgeführt. Beim nächsten Schritt passiert nochmal das Gleiche. Und jetzt ist unser rechter Teil leer. Das heißt, wenn wir jetzt fragen, was ist das erste Zeichen davon, dann kommt gerade das Leerzeichen. Das heißt, jetzt werden wir im nächsten Schritt genau diese Transition hier ausnutzen. Wir sind in Q, lesen ein Leerzeichen. Das heißt, jetzt gehen wir in den Finalzustand und ersetzen das Leerzeichen durch eine 1. Das heißt, wir kommen dann in den Zustand und hören dann auch auf, weil wir in einem Endzustand sind. Welche Eingaben führen von Q nach F? Also welche Eingaben führen, wenn Sie im Zustand Q starten, irgendwann nach F? Ja? Alle, genau. Das heißt, das können Sie hier gar nicht vermeiden. Das ist eine Funktion, die Turing-Maschine realisiert eine totale Funktion und das hätte man auch gerne, das unäre plus 1 sollte immer terminieren. Und um die Maschinen etwas lesbarer hinschreiben zu können, gibt es auch hier wieder eine grafische Notation, die ähnlich wie die PDAs ist, dass man hier sagt man eben, wenn ich im Zustand P bin und das A lese, dann ersetze bitte das A durch ein B und mache einen Schritt in die Richtung D. Das ist das, wie das zu lesen ist. Und wir werden auch gleich ein Beispiel dafür sehen. Und gehen natürlich in den Zustand Q über, der hier in dem Triple genannt ist. Und als Beispiel machen wir jetzt einen binären plus 1 Addierer. Beispielsweise eben 1, 0, 1, 1 soll zu 1, 1, 0, 0 werden. Das heißt also, das niederwertigste Bit steht am rechten Ende. Das heißt insbesondere, wenn wir die Standardinkrementierung von Binärzahlen machen wollen, dass wir natürlich erstmal in unserem Kopf ans rechte Ende wandern und dann so lange eben die 1 invertieren, bis wir eine 0 finden. Das ist so die Standardvorgehensweise und die können wir jetzt auch hier an der Maschine programmieren. Und ja, hier stehen die einzelnen Komponenten, das heißt, das haben wir, in unserer Maschine haben wir eben 4 Zustände und der Rest ist nicht so interessant, das ist eben nur noch, steht noch genau da, welche Band- und Eingabealphabet verwandt ist, zu verwenden ist. Und das Interessante ist natürlich das Delta. Und das Delta kann man einerseits so hinschreiben, aber man kann es eben auch grafisch hinschreiben. Und dann machen wir erstmal das Grafische. Und das mache ich auf einem getrennten Blatt. Das heißt, ich habe hier einen Zustand Q0. Und der Rest, dem brauchen wir eigentlich gar keine Namen zu geben. So, machen wir mal so. Und was ist die Idee hierbei? Erstmal, was war das? Erstmal laufe ich ans rechte Ende des Wortes. Das heißt, wenn ich eine 1 lese, dann schreibe ich wieder eine 1 und bewege mich nach rechts. Wenn ich eine 0 lese, schreibe ich wieder eine 0 und bewege mich auch nach rechts. Und irgendwann komme ich am rechten Ende an. Woran sehe ich das? Wenn ich ein Leerzeichen lese. Das heißt, wenn ich ein Leerzeichen lese, schreibe ich da auch wieder ein Leerzeichen und, Entschuldigung, das muss ein Strich sein, und gehe nach links. Das heißt, jetzt stehe ich auf dem niederwertigsten Bit meiner Zahl und muss jetzt den üblichen Algorithmus durchführen, solange 1er in Nuller übersetzen, bis eben entweder eine 0 kommt oder ich am linken Ende ankomme und dann muss ich eine 1 noch dazu machen. Das heißt, jetzt bleibe ich hier in dem Zustand, das ist eben diese Anfangsphase, wo ich die 1er in Nuller übersetze. Das heißt, wenn ich hier eine 1 finde, dann schreibe ich eine 0 und gehe nach links. Und dann kann eben zwei verschiedene Sachen passieren. Entweder finde ich irgendwann eine 0, dann weiß ich, okay, jetzt muss ich nur noch die 0 in eine 1 umwandeln und dann war's, dann bin ich am Ende und ersetze die 0 durch eine 1 und gehe nach links. Und im Prinzip könnte ich jetzt in den Endzustand gehen, aber oft, um Maschinen miteinander komponieren zu können, will man, dass die in eine wohl definierte Konfiguration am Ende übergehen, typischerweise, dass der Kopf wieder ganz am Anfang des Wortes steht. Und das ist genau das, was die Maschine hier macht, die einfach dann so lange nach links geht. Jetzt hat sie ja ihre Arbeit getan, jetzt muss sie einfach nur wieder das linke Ende suchen und das ist wieder dasselbe wie vorher, bloß in die umgedrehte Richtung. Wenn ich 1 finde, ersetze ich durch eine 1 und gehe nach links. Wenn ich 0 finde, ersetze ich durch 0, gehe nach links. Und wenn ich irgendwann ein Leerzeichen finde, dann weiß ich, ich bin am linken Ende angekommen. Und dann werde ich das Leerzeichen wieder durch ein Leerzeichen ersetzen und gehe nach rechts. Und dann stehe ich jetzt auf dem höchstwertigen Bit. Das hätte man nicht so machen müssen, aber das ist eine typische Konvention, um die Endkonfiguration möglichst leicht vorhersehbar zu machen. Und wenn man eben hier in diesem, also jetzt mal hier an diesem Übergang sich angucken, den hier, das ist der, wenn wir unsere ganzen Einser in Nuller umgewandelt haben und dann festgestellt haben, wir sind ganz am Anfang des Worts rausgekommen, also das höchstwertige Bit haben wir schon überschritten. Das heißt, wir finden jetzt hier ein Leerzeichen ja, dann machen das Wertzeichen einfach zu einer 1, weil wir die ganz vorher waren es alles Nuller, die wir alle waren es alles Einser, die wir in Nuller gemacht haben, und jetzt muss der das vorderste Zeichen, das muss jetzt extra gesetzt werden und das wird eine 1 und dann, dann sind wir auch schon ganz am rechten Ende, da müssen wir also nichts machen, da machen wir also die Richtung N und gehen auch in den gleichen Zustand. Fragen zu der Maschine? Ja? Wie bitte? Also sie, das ist einfach die Konvention, dass, ihre, dass die Maschine am Anfang auf dem linkesten Zeichen der Eingabe steht. Sie können natürlich auch jetzt sagen, naja, aber wir schreiben unsere Eingabe von vornherein umgedreht drauf, dass wir also unser Inkrementierer gar nicht erst auf das, zum anderen Ende laufen muss. Ihre Entscheidung, das ist also die Entscheidung der Aufgabenstellung. Ja. Aber das ist fest linkes Ende des Wortes, da beginnt die Arbeit. Und ich meine, wenn es jetzt nicht inkrementieren wäre, dann müssten sie unter Umständen gar nicht nach rechts laufen. Und bei dem ersten, wo ich das unnähere Inkrementieren gemacht habe, da war es eigentlich völlig überflüssig, an das rechte Ende zu laufen. Da hätte ich auch links die 1 ansetzen können. Ja, so. Ja, und hier jetzt nur so ein Beispiellauf. Ohne jetzt nochmal genau auf das Programm, die Transition einzugehen, sondern wir wollen eben diese Zahl inkrementieren, und zwar mit dem, das hier unsere niederwertigste Stelle, dann muss eben erstmal der Kopf ganz ans rechte Ende laufen. Das ist genau das, was wir jetzt, da sind wir am rechten Ende, jetzt lesen wir als nächstes ein Leerzeichen, dann wissen wir, okay, jetzt dürfen wir anfangen, mit dem Kopf wieder nach links zu wandern. Und zwar stehen wir jetzt wirklich auf der niederwertigsten 1. Das ist gerade die Situation, denn das erste Zeichen der rechten Seite ist ja immer das, was wir gerade lesen. Und jetzt kommt eben dieses, ja, solange ich eine 1 habe, wird die zu einer 0. Und wenn der Kopf wandert nach rechts, das heißt, diese 0 hier, ist gerade die, die jetzt da nach rechts gewandert ist, weil der Kopf nach links gewandert ist. Und jetzt lesen wir wieder eine 0. Dann sind wir aber, okay, am Ende, jetzt können wir die 0 zu einer 1 machen. Na, was ist? Das ist genau das, was hier passiert ist. Und wir haben auch den Kopf nach links getan. Und damit ist die andere 1, diese 1 hier, dann auch hier runter gewandert. Und dann müssten wir auch am Ende sein. Ach nee, jetzt kommt noch, die Maschine läuft wirklich ganz ans Ende. Und dann müsste sie, und dann glaube ich noch mal einmal zurück. Ja, genau. Okay. Jetzt können wir diesen Konfigurationsbegriff und den Zustands die Transitionsbegriff benutzen, um zu sagen, was es heißt, dass die Maschine eine Sprache akzeptiert oder ein Wort akzeptiert. Das heißt eben nichts anderes, dass sie, wenn sie mit dem Wort beginnt und im Startzustand beginnt, dass sie dann irgendwann nach endlicher Zeit in den Endzustand kommt. Das ist genau das hier. Die Sprache der Maschine ist all die Wörter über Sigma Stern, also nur die Wörter über dem Eingabealphabet, nicht die Wörter über dem Bandalphabet, sodass eben, wenn sie beginnen mit dem Startzustand Q0 und an dem linken Ende des Wortes W, und dann gibt es eine Transitionsfolge, sodass sie hier rauskommen in einem Alpha Q Beta, wobei das Q ein Endzustand ist. Dann wird das Wort akzeptiert. Und das Alpha und das Beta können beliebig sein. Das ist also jetzt auch nicht wieder bei dem TDA, dass wir irgendwie den Stack leeren müssen oder sowas oder das Wort vollständig eingelesen haben müssen, sondern einfach in dem Moment, wo Sie in einem Endzustand da sind, rauskommen, dann wird das Wort, was am Anfang mal auf dem Band stand, akzeptiert. Und genauso kann man auch eine Funktion, nein, nicht genauso, also so ähnlich kann man auch eine Funktion berechnen lassen von der Turing-Maschine. Und da geht es darum, dass sie eine Funktion f haben, die zwischen, also von Sigma-Stern nach Sigma-Stern geht, die also Strings in Strings umwandelt, und die ist Turing-brechenbar, wenn es eben eine Turing-Maschine m gibt, sodass die Funktion, wenn Sie die auf den String u anwenden, der String v rauskommt, genau dann, wenn Ihre Maschine gestartet in der Konfiguration, wo Sie u auf dem Band haben und mit Startzustand Q0 starten, wenn Sie dann nach endlich vielen Schritten in diese Situation hier kommen, wo der Zustand R aus der Menge der Endzustände ist, und dann steht links davon nur noch Leerzeichen und rechts davon steht eben irgendein String gefolgt von nur noch Leerzeichen. Und das ist dann die Ausgabe. Das heißt, die Konvention, wenn die Maschine eine Ausgabe berechnen soll, und das ist die Konvention, der wir vorhin auch gefolgt sind, ist, dass die Ausgabe dann rechts von dem Schreiblesekopf stehen soll und der Rest ist einfach Leerzeichen. Das heißt, in dem Moment, wo die Maschine in den Endzustand kommt, guckt sie sich einfach an, was steht rechts von der Maschine, und das ist meine Ausgabe. Hier habe ich es noch ein bisschen spezifischer gemacht. Hier habe ich verlangt, dass eben alles andere sonst auch Leerzeichen sein müssen. Also insbesondere das, was links von dem Kopf steht, sollte nichts mehr stehen. Und das ist genau das, was wir vorhin gemacht haben, indem wir den Kopf an den Ausgang zurückgefahren haben. Das sind die beiden Arten, was die beiden Funktionen, die eine Turing-Maschine haben kann. Sie kann entweder einfach nur zu einem Wort Ja oder Nein sagen, oder sie kann eben auch tatsächlich eine Ausgabe berechnen. Und das sind die beiden entsprechenden Definitionen von Akzeptieren einer Sprache und von Turing-Berechenbarkeit einer Funktion. Und man kann natürlich auch Funktionen auf natürlichen Zahlen Turing-berechenbar definieren. Dann heißt es nichts anderes, als dass sie die Strings, die Maschine arbeitet nur auf Strings, dass sie die Strings in geeigneter Weise als Zahlen interpretiert. Das heißt, es gibt hier eine Funktion bin von n, die eine Zahl n in ihre Binärdarstellung mit Nullen und Einsen umwandelt. Und dann sage ich, wenn ich das eine Funktion, die auf natürlichen Zahlen arbeitet, die ist Turing-berechenbar, wenn es eben eine Maschine gibt, sodass eben, wenn sie diese Eingabe n1 und nk in die Funktion reinfüttern, dass dann die Ausgabe m rauskommt, genau dann, wenn ihre Maschine Folgendes tut, wenn Sie in dieser Konfiguration starten, wo Sie auf das Band die ganzen binär kodierten Werte Ihrer Eingaben N1 bis NK schreiben und dann noch zusätzlich Trennzeichen, das heißt, das ist ein Trennzeichen, um unterscheiden zu können, die verschiedenen Eingabeparameter, wenn Sie dann in eine Ausgabekonfiguration kommen, wo R eben ein Endzustand ist, und dann steht am rechts von dem Kopf steht eben die binäre Kodierung der Ausgabe, des Wertes, der Funktion, die von f berechnet wird. Das heißt, wenn die Funktion f eben die Ausgabe m, die den Wert m hat, dann muss auf ihrem Band am Ende die Binärkodierung von m stehen, um sagen zu können, dass diese Maschine diese Funktion berechnet. Und hier haben wir einfach willkürlich irgendein Zeichen Hash benutzt und haben gesagt, das muss natürlich in dem Alphabet mit drin sein, insbesondere im Eingabealphabet, sonst könnten wir es am Anfang nicht draufschreiben. Und das hat eben diese Funktion, damit die Maschine überhaupt unterscheiden kann, wann ein Parameter aufhört und der nächste anfängt. Das sind also die drei grundlegenden Begriffe: Berechenbarkeit auf Zahlen, Berechenbarkeit auf Strings und Akzeptanz von Wörtern. Jetzt noch mal das, was ich vorhin schon gesagt habe, aber noch mal kurz betont, und zwar gibt es diese beiden Arten, dass die Turing-Maschine halten kann. Entweder, wenn ich eine Konfiguration erreiche, wo das QA, also das, die Fortführung aus dem Zustand Q und ich lese das Zeichen A, wenn das nicht definiert ist und bei der nicht-deterministischen Turing-Maschine heißt das eben, dass dann die leere Menge rauskommt. Und außerdem hält sie, wenn nach, einfach nach Definition, wenn sie einen Endzustand erreicht und das ist auch ganz wichtig für die Wohldefiniertheit des Begriffs der Funktion hier, denn wenn wir uns das nochmal angucken, gucken wir mal hier den einfachen Teil an, da sage ich ja, die Maschine berechnet diese Funktion genau dann, wenn es eine Transitionsfolge gibt, die von diesem Startzustand in diesen Zustand führt. Und R ist in F. Und wenn jetzt die Maschine in einem Endzustand nicht anhalten würde, dann könnte es ja sein, dass sie erstmal eine solche Transition haben und dann macht sie aber von dem Endzustand aus weiter und sie kommen nach ein paar Transitionen wieder in sowas Ähnliches, aber mit einem anderen V, mit einem V-Strich, das eben hier zum Beispiel dann in Sternschritten noch einmal eine Konfiguration, hier alles leer, R-Strich, V-Strich und alles leer. Das kann man jetzt gar nicht mehr lesen, machen wir weg. Dass sie hier nochmal Transition haben mit dem gleichen, aber hier jetzt irgendeinen R-Strich und dann einen V-Strich und auch wieder alles leer. Und dann wäre es unklar, was berechnet diese Maschine eigentlich? Berechnet sie das V oder berechnet sie das V-Strich? In beiden Fällen ist sie in den Endzustand reingegangen und deswegen ist es sinnvoll, in den Endzustand wirklich zu halten. Und das passiert eben entweder, indem ich das explizit sage oder indem ich habe ja vorhin gesagt, wo ist es? Ne? Genau, hier hatten wir es. Dachte ich? Nö, das finde ich gar nicht mehr. Ah ja, das war's. Sobald Sie in einem Endzustand sind, dann ist die Transitionsfunktion undefiniert. Das heißt, da halten Sie damit, müssen Sie einfach anhalten. Und mit der Konvention brauchen wir auch nichts anderes zu sagen, als was wir hier hinten gesagt haben, dass eben die Turing-Maschine hält, wenn sie eine Konfiguration erreicht, wo das Delta nicht berechenbar ist, nicht definiert ist. Ja, aber sie können eben auch halten, bevor sie zu einem Endzustand kommen. Jetzt ein paar grundlegende Überlegungen zu diesen Turing-Maschinen. Das erste ist, dass bei dieser Maschine auch wieder die deterministische und nicht-deterministische Variante gleich mächtig ist, was jetzt angeht, die Berechnungsmächtigkeit. Das heißt, zu jeder nicht-deterministischen Turing-Maschine n gibt es eine deterministische m, die beide die gleiche Menge von Wörtern akzeptieren. Und das werde ich jetzt nur sehr mit Händewedeln in Anführungszeichen beweisen, indem ich so ganz grob skizziere, wie die nicht-deterministische Maschine durch die deterministische simuliert wird. Und die deterministische macht einfach Folgendes, die simuliert die nicht-deterministische, indem sie wirklich den Baum der Berechnungen der nicht-deterministische aufbaut, das heißt von der Startkonfiguration eben exploriert sie alles, was die nicht-deterministische Maschine machen kann und macht das eine eben nach der anderen, das heißt in einer breiten Suche, zuerst diese Ebene, nehmen wir an, da werden genau drei Nachfolgekonfigurationen, dann werden die sukzessive aufgezählt und dann werden die nächste Ebene von Nachfolgekonfigurationen in irgendeiner Ordnung von links nach rechts oder so aufgezählt. Und damit kann ich, wenn die nicht-deterministische Maschine in endlicher Zeit hält, wird auch diese deterministische Simulation der nicht-deterministischen irgendwann entsprechend tief kommen in diesem Baum und auch anhalten. Und wenn die nicht-deterministische Maschine nicht anhält, dann wird auch jetzt diese Simulation nicht anhalten. Die wird halt alles immer weiter durchsuchen und nie mehr anhalten. Das heißt, wenn man akzeptiert, dass die deterministische Maschine sowas überhaupt machen kann, so einen Ableitungsbaum einer anderen Maschine aufbauen und den zu durchsuchen, dann ist das relativ naheliegend, dass man das so machen kann, dass man eben die Menge der erreichbaren Konfigurationen der nicht-deterministischen Maschine in einer geordneten Reihenfolge durchsucht, und zwar so, damals mit Breitensuche, dass eben, wenn ein Endzustand erreicht wird jemals, dass ich dann auch in dieser Simulation den Endzustand finde. Und wenn es eben in der nicht-deterministischen Maschine, in diesem Konfigurationsbaum, überhaupt irgendwo eine Konfiguration mit Endzustand gibt, dann wird die gefunden, und zwar wenn das die Ebene N ist von dem Baum, und wir nehmen an, dass da im Durchschnitt die C sei der maximale Grad des Baumes, das heißt die maximale Anzahl von Folgezuständen oder maximale Anzahl von Transitionen aus einer Konfiguration heraus, dann kriegen Sie gerade Zeit O von C hoch N. Das heißt, die deterministische Maschine braucht exponentiell mehr Zeit, weil sie eben diesen exponentiellen Baum durchsuchen muss, wo wir, das werden wir später bei der Komplexitätstheorie noch genauer betrachten, wo wir annehmen, die nicht-deterministische Maschine ist irgendwie so clever, dass sie ohne suchen zu müssen einfach richtig rät und den richtigen Pfad findet. Aber die deterministische Variante muss eben das alles durchsuchen. Aber es geht. Und die zweite sehr grundlegende Aussage ist, dass die Menge der Sprachen, die man jetzt erkennen kann mit diesen Maschinen, dass das jetzt wirklich die Typ-0-Sprachen sind. Das sind also die Sprachen, wo sie völlig unbeschränkt ihre Grammatikregeln haben. Wort wird auf Wort überführt. Und die Wörter also aufblasen können, wieder zusammenfallen lassen können und eben nicht nur ein Nicht-Terminal ersetzen, sondern beliebige Substrings ersetzen können. Und wieso ist das Äquivalent, was Sie mit einer Turing-Maschine kennen können und was sie mit so einer Typ-0-Grammatik generieren können. Die Überlegung wird auch wieder sehr High-Level sein hier, und Sie finden das natürlich in der Literatur, wo es genauer ausgeführt wird. Wir beschreiben nur die Beweisidee hier, und in der Einrichtung, wenn Sie eben aus der Turing-Maschine eine Grammatik machen wollen. Sie wollen also aus der Maschine, die bestimmte Wörter akzeptiert, eine Grammatik machen, die diese Wörter gerade generiert. Dann machen Sie das dadurch, dass Sie eben die Turing-Maschinen-Transitionen einfach durch Grammatikregeln simulieren. Wieso geht das? Naja, weil eben Ihre Grammatik jetzt so allgemein ist, dass Sie irgendwelche Strings durch irgendwelche anderen Sätze ersetzen können. Und wenn ich mir nochmal angucke, wie das definiert ist, dass eine Konfiguration in eine andere übergeht, dann ist das nichts anderes als Ersetzung von Strings durch Strings. Und dann können Sie eben zum Beispiel, das was wir vorhin haben, wir ja diese Konfigurationen so aufgeschrieben, eben Alpha, Q, Beta, das war eine Konfiguration, die geht eben in einem Schritt durch irgendeine Maschine in einen Alpha-Strich, Q-Strich und Beta-Strich über. Und jetzt können Sie sich wirklich vorstellen, das ist ein Wort auf der linken und der rechten Seite, was eben mit einer Klammer beginnt. Dann kommt ein String Alpha, dann kommt ein Komma, dann kommt ein Q, dann kommt wieder ein Komma, Beta-String zu, Klammer zu. Das heißt, das ist auch wieder nur ein String in der Sprache, und Sie können eben diese Regeln die diese Konfigurationstransitionen erklären, die können Sie als Grammatikregeln die können Sie als Grammatikregeln formulieren. Das muss man sich natürlich im Detail angucken, dass das wirklich funktioniert, aber zumindest intuitiv sollte das verständlich sein, dass man hier bei diesen Konfigurationsübergängen, das kann man einfach als Transformationen zwischen Strings betrachten oder Transitionen zwischen Strings. Und deswegen, die Grammatikregeln sind sehr mächtig dadurch. Das heißt, wenn Sie einfach irgendwelche String-Transformationen hinschreiben, damit können Sie alles Berechenbares machen. Umgedreht, wieso geht das? Wenn Sie jetzt eine Grammatik haben und möchten eine Turing-Maschine bauen, die gerade die Wörter dieser Grammatik akzeptiert, dann machen Sie Folgendes. Die Turing-Maschine, also nur als Idee der Konstruktion der Turing-Maschine, die hat eben ein Wort in der Eingabe und jetzt macht die Turing-Maschine Folgendes. Die simuliert einfach das, was diese Grammatikregeln machen würden mit dem Wort, aber jetzt in der umgekehrten Richtung. Das heißt, die ersetzt eben jetzt irgendwo in dem Wort, sucht halt eine Position, gibt es irgendwo eine Position, wo ich die Regel aus der Grammatik, nehmen wir mal an, in der Grammatik habe ich so eine Regel, Alpha wird mit der Produktion nach Beta überführt und jetzt suche ich eben auf meinem Eingabeband, irgendwo finde ich da ein Vorkommnis von dem Beta, ja dann ersetze ich es einfach durch das Alpha und das mache ich so lange, bis ich das Startsymbol erreicht habe, bis ich also mein Wort reduziert habe, einfach auf das Startsymbol. Das ist eine simple Art, wie man die Turing-Maschine die Grammatik simulieren lässt. Und die Turing-Maschine ist nicht deterministisch, das heißt, man kann sie auch einfach so programmieren, dass sie eben alle möglichen Ersetzungen macht an allen möglichen Stellen in dem Wort. Und mehr möchte ich zu diesen sehr grundlegenden Sätzen, die man natürlich wissen sollte und wo einem auch die Beweisidee klar sein sollte. Wenn jetzt jemand von Ihnen sagt, ich glaube aber nicht, dass eine Turing-Maschine sowas auch machen kann, dass die überhaupt mächtig genug ist, jetzt diese Dinge wirklich auszudrücken, dann sollten wir jetzt darüber reden. Dann kann ich versuchen, das zu motivieren. Aber wer so viel Programmiererfahrung wie die meisten von Ihnen hat, der wird das vielleicht sich gut denken können, dass das tatsächlich auch mit so einer simplen Maschine wie der Turing-Maschine funktioniert, dass man sowas machen kann wie einen Baum von Berechnungen durchverfolgen. Man muss eben dieses Band, was ja beliebig groß ist, das muss man dann benutzen, um diese ganzen Zwischenzustände oder genau gesagt Zwischenkonfigurationen zu speichern und muss entsprechend dann hin und her navigieren. Das ist schon ein bisschen anstrengend, aber es geht. Das heißt, wenn ich jetzt hier keinen Fragen oder Widerspruch höre, gehe ich einfach davon aus, dass diese Konstruktionen an sich Ihnen einleuchten. Und das Dritte, was man wissen sollte, ist, dass diese Turing-Maschinen nicht notwendigerweise nur ein Band zu haben brauchen, sondern unter Umständen auch mehrere Bände haben können. Das macht die Programmierung einfacher. Und das werden wir uns auch zunutze machen. Und das ist jetzt hier ein simples Beispiel, die Zwei-Band-Turing-Maschine. Die hat eben zwei Bänder und zwei Köpfe. Und in jeder Transition wird eben für jeden Kopf gelesen, was ist das Symbol, was unter dem Kopf steht. Und es wird der Zustand betrachtet. Und abhängig von all diesen Informationen wird dann die nächste Transition gemacht. Und dann werden auch die Inhalte auf den beiden Bändern überschrieben. Und diese Köpfe sind völlig unabhängig voneinander, das heißt, ihre Delta-Funktion, könnt ihr ein klein bisschen mehr Ruhe haben, die Delta-Funktion hängt eben ab von dem einen Zustand und den K-Inhalten, die K-Köpfe lesen, geht in einen neuen Zustand, die K-Köpfe werden neu beschrieben, also genau das Band unter den K-Köpfen wird neu beschrieben und Sie haben eine Frage? Sie mit dem orangenen Hemd aus dem Trio? Dann sollten Sie vielleicht auch etwas ruhiger sein. Dankeschön. Die drei Köpfe werden unabhängig in die drei Richtungen bewegt. Nicht drei Köpfe, die K-Köpfe. Und jetzt auch wieder sehr high level, wieso genügt ein Band? Auch jetzt kann man sich überlegen, dass eine K-Band-Turing-Maschine durch eine Einband-Turing-Maschine simuliert werden kann mit einem ganz einfachen Trick, indem ich nämlich hier jetzt einfach mal für zwei Bänder diese Situation, wo ich zwei Bänder und zwei Köpfe auf den getrennten Bändern habe, in folgende Situation überführe. Das ist unsere Maschine M'. Die hat jetzt nur noch ein Band, aber das Band ist strukturiert. Das heißt, in jeder Position von dem Band steht jetzt zwar konzeptuell wieder nur ein Zeichen, aber das Zeichen ist jetzt eben aus einer Menge von, was ist es hier, vier Tupeln, wo eben das erste Element, wenn man es von oben nach unten liest, das erste Element ist das Zeichen auf dem ersten Band, dann kommt eine Spur, die nur angibt, wo der Kopf steht. Das heißt, diese Spur, da ist sonst überall Leerzeichen, nur an der Stelle, wo der Kopf steht, da machen wir einen Stern rein und dasselbe dann auch für den zweiten, für das zweite Band. Und mit dieser Codierung von diesem komplexen Sachverhalt hier oben in einen Sachverhalt, wo wir eben pro Bandinhalt jetzt einen Viertupel lesen, da kann man diese obige Maschine durch die untere simulieren, wobei man natürlich jetzt ein bisschen was tun muss, denn in jedem Schritt muss man ja die ganzen Bandinhalte auslesen, denn wir haben jetzt einen Kopf, der steht nicht an mehreren Stellen gleichzeitig, steht an einer Stelle und jetzt müssen wir erstmal suchen, wo ist denn überhaupt der Inhalt des ersten Kopfes, wo ist der Inhalt des zweiten Kopfes und so weiter und müssen dann auch noch die Änderungen machen. Das heißt, hier möchte ich ein bisschen genauer darauf eingehen, wieso das funktioniert. Was machen wir jetzt als von dieser Maschine M', was machen wir da als Bandinhalt? Das ist eben jetzt diese Menge, das heißt, das sind eben K-Tupel, wo ich entweder wenn man zurückgeht, dann müsste man es eigentlich konzeptuell, K ist 2, das heißt, das hier ist der eine Inhalt und das ist der zweite Inhalt und daraus wird ein Paar gemacht. Und jedes Paar besteht eben aus dem tatsächlichen Inhalt des Bandes plus einem Indikator, steht da der Kopf oder steht da der Kopf nicht. Und das ist genau das, was hier passiert, dass ich eben einen K-Tupel habe und in jedem Tupel ist der Inhalt des Bandes von diesem Kartenband und dann in dem anderen Inhalt ist es eben entweder ein Stern, das sagt, der Kopf steht hier, oder es ist blank, der sagt, der Kopf steht hier nicht. Und wie simulieren wir jetzt die Maschine M durch M'? Das dauert jetzt etwas länger. Also das M' startet, das ist immer die Konvention, mit dem Kopf links von allen Sternen. Das ist das, so muss man die jetzt programmieren, dass das auch in jedem Zyklus wieder gegeben ist. Und was dann macht sie? Dann läuft sie erstmal über das gesamte Band hinweg und jedes Mal, wenn sie einen Stern findet, dann merkt sich, in dem Band, auf dem Band Nummer 3 steht an der Kopfposition ein A. Und wenn sie den nächsten Stern findet, dann merkt sich noch zusätzlich und auf dem Band 7 steht an Kopfposition ein X. Jetzt fragt man sich vielleicht, wo merkt sie sich das denn? Muss sie das jetzt auch wieder auf dem Band schreiben? Nein, das muss sie nicht auf dem Band schreiben, sondern das kann sie sich in ihrem endlichen Zustandsraum merken. Weil es sind ja nur endlich viele Köpfe und die können jeder nur endlich viele Symbole lesen. Das heißt, man kann einfach jetzt den Zustandsraum auch wieder so strukturiert machen, dass in jedem Zustand kann ich sie genau sehen, die Maschine ist jetzt so weit, dass sie die Köpfe 3, 7 und 15 bereits gelesen hat und da hat sie ein U und ein Z und ein K gelesen. Das sind endlich viele Möglichkeiten und damit sind wir dahin weiterhin in dem endlichen Zustandsraum. Und das ist das, diese Komplexität verbirgt sich hinter dem merkt sich dabei in Q'. Das heißt, wenn man das ausformulieren würde, dann würde man, ja. Die Frage war, ob die Turing-Maschine die Werte überhaupt den Zustand verändert. Nein, die Menge aller Zustände, das ist genau der Punkt. Die Menge aller Zustände ist ja von vornherein bekannt. Wir bauen ja jetzt eine Simulation dieser Mehrbandmaschine, also wissen wir, wie viele Bänder sie hat, und wir wissen auch, welche Symbole da stehen können. Das heißt, es ist wie so ein Compiler, der nimmt diese Mehrbandmaschine und kombiniert sie in eine Einbandmaschine und baut dann abhängig von dem Zustandsraum und von der Anzahl der Bänder eine entsprechende Zustandsmenge für die Einbandmaschine. Das heißt, wenn der Compiler fertig ist, dann ist die Maschine einmal fix. Aber die Komplexität liegt eben in dem Compiler drin, der dies eine Maschine in die andere übersetzt. Und jetzt ist es irgendwann, weiß ich, ich habe alle Sterne gesehen, ich habe also alle K-Köpfe gelesen und habe mir in meinem endlichen Zustandsraum gemerkt, was jetzt jeweils unter den Köpfen stand. Und dann sagt sie, okay, jetzt gucke ich in der Tabelle nach, die ich habe, und das ist auch wieder nur eine endliche Tabelle, die ist also auch wieder in diesem Zustandsraum kodierbar, und dann weiß ich, ah ja, jetzt muss ich also die entsprechenden U, V und W muss ich durch X, Y, Z ersetzen, und jetzt läuft sie einfach wieder zurück über die Bänder und macht dann die Ersetzungen. Geht also links wieder über die ganzen Sterne, guckt jeweils, ah ja, ich habe einen Stern, was war nochmal, womit muss ich jetzt dieses Zeichen ersetzen? Und wenn sie am linken Ende angekommen ist, kann sie auch wieder sich merken, hört sie auf. Und jetzt wollen wir uns nur kurz überlegen, wie komplex diese Simulation, also diese sehr naive Simulation, man kann es vielleicht besser machen, aber die ist quadratisch. Das heißt, wenn ich n Schritte in der ursprünglichen Maschine habe, dann brauche ich im schlimmsten Fall hier n Quadratschritte in der simulierenden Maschine m Strich. Und das ist erstmal vielleicht nicht so ganz einleuchtend, ist ein schönes kleines Komplexitätsargument. Und der Grund ist, dass ja diese Köpfe auseinander divergieren können. Diese K-Köpfe bewegen sich in der Ursprungsmaschine völlig unabhängig voneinander. Selbst wenn sie also zwei Köpfe haben, könnte die Ursprungsmaschine den einen Kopf nach links und den anderen Kopf nach rechts wandern lassen. Das heißt, dieser Algorithmus, der erstmal einmal rüberläuft, um die Kopfinhalte sich zu merken und dann nochmal, um sie wieder zu verändern, der muss damit diese ganze Distanz überwinden. Das heißt eben, nach n Schritten von der Ausführung der Maschine, dieser K-Band-Maschine, können eben den linkesten und den rechtesten Kopf zwei N-Felder trennen, also irgendwas O von N-Feldern. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt einen solchen Schritt simuliere, der braucht dann die Simulation eines M-Schrittes, braucht dann O von N M-Strich-Schritte, weil sie eben im schlimmsten Fall relativ lange Strecke zurücklegen müssen, aber so lange halt nur beschränkt in der Anzahl der Schritte, die sie bis dahin ausgeführt haben. Und wenn sie aber jetzt M-Schritte simulieren wollen, dann brauchen sie damit N-Quadrat, weil es eben sein kann, dass sie immer weiter auseinandergehen und jedes Mal müssen sie bei der Simulation dieses einen Schrittes die immer wachsendere Distanz zurücklegen. Daher kommt diese O von n Quadrat hier. Aber auch wenn man jetzt diese Komplexitätsanalyse nicht machen würde, es ist hoffentlich einleuchtend, dass es geht. Und jetzt wollen wir in Richtung Simulation von einer imperativen Programmiersprache durch Turing-Maschinen gehen. Das heißt, wir werden jetzt eben einfache Programmierkonstrukte als kleine Turing-Maschinen programmieren und werden dann sehen, dass man damit im Endeffekt sowas wie eine Sprache mit While oder auch eine Sprache mit GoTo simulieren kann. Und zum Teil werde ich das ausführen, aber zum Teil werde ich es einfach nur sagen, weil wir es schon an Beispielen gesehen haben oder weil es irgendwie sehr einleuchtend ist. Und da brauchen wir erstmal ein paar Basismaschinen, und die Maschinen heißen auch so wie das, was sie tun. Also die Maschine Band I ergibt sich zu Band I plus 1, ist eben eine unserer Basismaschinen, und die haben wir bereits sowohl in der unären als auch in der binären Codierung gesehen. Das heißt, ja, da sind wir sicher, das ist programmierbar. Wir können auch eins abziehen, kann man sich sicher auch überlegen, dass das programmierbar ist. Das ist nicht so schwierig. Wir können auch den Bandinhalt auf 0 setzen. Das ist auch nicht so schwierig, sich zu überlegen. Wir können auch, wenn wir eine Mehrband-Turing-Maschine haben, das eine Band auf das andere kopieren. Da muss man schon ein bisschen mehr überlegen, aber es ist möglich. Es ist nicht sehr schwierig. Und das sind die Standard, das sind die Basismaschinen, mit denen wir nachher argumentieren wollen, dass eine imperative Programmiersprache sich durch die Turing-Maschinen simulieren lässt. Und jetzt wollen wir aber auch Turing-Maschinen, um größere Programme herzustellen, miteinander kombinieren können. Und da haben wir zuerst mal die sequentielle Komposition, die Hintereinander-Ausschaltung, die wir einfach so grafisch bezeichnen wollen. Was heißt das? Das ist eine Maschine, die eben anfängt im Startzustand von M1, dann M1 ausführt. Wenn wir irgendwann in den Endzustand von M1 kommen, dann wird M2 gestartet und dann wird M2 ausgeführt und dann hören wir auf, wenn wir im Endzustand von M2 sind. Und das kann man auch präzise formulieren. Das heißt, in dem Fall, wir haben eben diese beiden Maschinen M1 und M2 und bauen daraus eine Maschine M. Die hat als Zustandsraum die Vereinigung der beiden Zustandsräume. Da haben wir natürlich jetzt angenommen, dass diese beiden Zustandsräume disjunkt sind und dann nicht plötzlich Dinge kollabieren, die nicht zusammengehören. Dann haben wir dasselbe Eingabealphabet. Das ist natürlich eine Annahme, dass unsere beiden Maschinen das gleiche Eingabealphabet haben. Die können verschiedene Bandalphabete haben, aber die sind beide Erweiterungen des gleichen Eingabealphabets. Dann nehmen wir jetzt einfach die Vereinigung der Bandalphabete. Delta definieren wir gleich und F2, ja, die Endzustandsmenge ist einfach die Endzustandsmenge des zweiten Automaten. Der Startzustand Q1 ist der Startzustand aus dem ersten Automaten. Jeder Automat von den beiden, jede Maschine, MI hat einen Startzustand QI und jetzt wählen wir den Startzustand der ersten Maschine. Und wie sieht dann das Delta aus? Das ist, das haben wir angenommen. Und das Delta ist einfach die Vereinigung der beiden Deltas plus eben die Transition, die von dem Endzustand der ersten in einen Startzustand der zweiten reinführen. Und das ist das, was noch dazu kommt. Wir nehmen also noch dazu, zu dieser Vereinigung der beiden Transitionsfunktionen nehmen wir noch diese Abbildung hinzu, die eben einen F1 aus dem Endzustand der ersten Maschine in den Startzustand, da gibt es ja nur einen Startzustand, Q2 der zweiten Maschine überführt. Und dabei eben, wenn ich A lese, dann schreibe ich auch wieder A, das heißt, ich verändere den Bandinhalt nicht, das Band nicht und ich verändere auch die Kopfposition nicht. Das heißt, es ist einfach ein spontaner Übergang. Ich bin im Endzustand der ersten Maschine, dann sollte ich in den Startzustand der zweiten übergehen. Dann kann man auch Fallunterscheidungen relativ leicht simulieren. Das ist also jetzt grafisch einfach eine Darstellung einer Fallunterscheidungsmaschine. Die besteht aus drei Maschinen, M, M1 und M2. Und die Maschine M1 ist einfach eine, die das Band liest und dann irgendwas entscheidet über den Inhalt des Bandes. Und je nachdem, ob wir dann in dem Zustand F1 oder im Zustand F2 rauskommen, werde ich dann fortsetzen in der Maschine M1 oder der Maschine M2. Das heißt, diese F1 und F2 sind irgendwelche durch das Bildchen fixierte Endzustände der Maschine M und die Gesamtmaschine, die wird sich eben so verhalten, wie dieses Bild suggeriert. Die kann man zum Beispiel, das war's. Und ich werde die Gesamtmaschine jetzt auch nicht wieder programmieren, aber die wird so ähnlich sein, wie die wir vorher hatten, eben mit der Vereinigung dieser drei Deltas unter der Annahme, dass die Zustandsräume verschieden sind und dann noch ein paar zusätzliche Transitionen, die eben von F1 in den Startzustand von M1 gehen und von F2 in den Startzustand von M2. Das ist die Fallunterscheidungsmaschine und um eine so Fallunterscheidung programmieren zu können, brauchen wir eben so eine Maschine M, die irgendwas testet. Und als Beispiel haben wir eben hier die Maschine, die testet, ist das Band oder ist das Band Nummer I gerade 0. Und das ist eine Maschine, die jetzt hier einfach mal beispielhaft aufgeführt wird, die eben so lange über den Inhalt drüber geht und lauter Nuller liest, bis sie irgendwas findet, was nicht Null ist und oder an den rechten Rand kommt. Und so sieht eben diese Maschine aus. Wenn sie eine Null liest, dann geht sie einfach weiter nach rechts, bleibt in ihrem Startzustand. Wenn sie dann irgendwann das das Leerzeichen liest, weißt du, das waren alles Nuller. Das heißt, dann gehe ich in einen Zustand, dem ich den Namen Ja gegeben habe, über. Und wenn ich irgendwas anderes lese, dann weiß ich, da war irgendwas anderes, da waren also nicht nur Nuller auf dem Band gestanden. Und dann gehe ich in den Zustand Nein. Und dann kann ich eben zum Beispiel eine Maschine machen, die dann so aussieht. Hier kommt die Maschine Band gleich Null, Fragezeichen. Und dann gehe ich, wenn ich Ja habe, in irgendeine andere Maschine M1. Und wenn ich Nein habe, dann gehe ich in eine Maschine M2. Und Ja und Nein sind eben gerade die Endzustände der ersten Maschine, die mir die Fallunterscheidung realisieren. Und, ja. Und man kann... Das will ich jetzt nicht ausführen, aber in völlig analoger Form kann man nicht nur eine Maschine bauen, die eine Fallunterscheidung macht, sondern auch eine Maschine, die eine Schleife konstruiert, die eben hier für die konkrete Maschine, die testet, ob irgendein Band 0 ist, und dann bei Ja-Antwort verlässt sie die Schleife und bei Nein-Antwort führt sie die Maschine M aus und dann geht sie wieder zurück zu dem Test. Das heißt, wir können auch, was ich hier behaupte, im Prinzip ohne es wirklich jetzt konkret konstruiert zu haben, ist, dass ich auch mit Turing-Maschinen schleifenartig Dinge konstruieren kann. Und das ist eben im Endeffekt, verhält diese Maschine sich wie dieses Stückchen Programm, solange eben das Band noch ungleich 0 ist, führe immer wieder die Maschine M aus und sobald das Band mal 0 ist, dann verlasse bitte diese Turing-Maschinen-Ausführung. Und das, was ich Ihnen jetzt hier sehr skizzenhaft vorgeführt habe, ist eben, dass man mit der Turing-Maschine die üblichen imperativen Programmierkonstrukte wie Zuweisung, sequenzielle Komposition, if then else oder while, dass man die alle auch dort realisieren kann. Das heißt, was ich im Prinzip schon damit gezeigt habe, ist, dass die Turing-Maschinen mindestens so mächtig sind wie die Programmiersprachen mit diesen Konstrukten. Und damit sind wir auch heute am Ende. Jetzt gebe ich Ihnen noch eine Viertelstunde und würde Sie bitten, die Vorlesungsumfrage auszufüllen online, falls Sie das, also die Evaluierung, falls Sie das nicht bereits gemacht haben. Und wir sehen uns dann, nicht nächste Woche Montag, sondern nächste Woche Donnerstag wieder.